Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 22. April. Ich heiße Imke Raviga und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in die Woche starten. Blicken wir dafür zunächst kurz auf die Nachricht des Wochenendes. Das US-Repräsentantenhaus hat am Samstag nach wochenlangem Ringen weitere Milliardenhilfen für Israel und für die Ukraine beschlossen. Die rund 13 Milliarden Dollar für Israel sollen vor allem in den Iron Dome, also die israelische Luftabwehr, fließen. Wie absolut essentiell dieser Iron Dome für Israel ist, hat der Großangriff Irans auf Israel am Samstag vor einer Woche verdeutlicht. Bei dem wurde Israel erstmals direkt vom Iran aus beschossen. Die Angst vor einer möglichen Eskalation des Konflikts im Nahen Osten ist seither groß. Und weil die Lage vor Ort sehr komplex ist und viele Akteure eine Rolle spielen, scheinen die nächsten Schritte schwer vorhersehbar. Mein Kollege und Weltaußenpolitikredakteur Daniel Dillenböhmer hat diese aktuelle Unsicherheit zum Anlass genommen, einmal die Regeln zu analysieren, nach denen Konflikte im Nahen Osten eigentlich ablaufen. Und darüber spreche ich mit ihm heute direkt hier nach den Nachrichten.
Ich bin Colin Mock, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Neuer Zoff in der Ampelkoalition. Die SPD kritisiert Vorschläge der FDP zu tiefen Einschnitten bei der Sozialpolitik scharf. In einem Papier für den anstehenden Parteitag schlagen die Liberalen unter anderem harte Sanktionen für Bürgergeldempfänger sowie ein Ende der Rente mit 63 vor. SPD-Chef Klingbeil sagte der Bild am Sonntag, wenn die FDP glaubt, dass es der Wirtschaft besser geht, wenn es Handwerkern, Krankenschwestern oder Erzieherinnen schlechter geht, dann irrt sie gewaltig. Auch Generalsekretär Kühnert nannte die Vorschläge im Tagesspiegel eine Beschimpfung von Arbeitnehmern. In der Union wächst die Zustimmung für eine Reform der Schuldenbremse. Mehrere Ministerpräsidenten sind inzwischen dafür. Dass SPD und Grüne die Reform zusammen mit der Union gegen die FDP durchsetzen könnten, hält man bei den Liberalen allerdings für ausgeschlossen. Das schließt der Koalitionsvertrag aus, sagte Verkehrsminister Wissing im Ersten. Im Bund gäbe es keine wechselnden Mehrheiten. Einige Politiker der Koalitionspartner sprechen sich auch für eine Reform der Schuldenbremse aus, darunter Außenministerin Baerbock von den Grünen und SPD-Verteidigungsminister Pistorius. Nach dem grünen Licht für das milliardenschwere Hilfspaket aus den USA geht es heute auch in Europa erneut um neue Ukraine-Hilfen. Die Außenminister der EU-Länder wollen bei einem Treffen in Luxemburg über weitere Unterstützung beraten. Zweites großes Thema, um das es gehen soll, eine mögliche Ausweitung der Sanktionen gegen den Iran. Darauf hatten sich letzte Woche bereits die EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt. Vor allem soll es darum gehen, die Produktion weiterer Raketen und Drohnen zu stören.
Nach dem Großangriff Irans hatte Israel vergangene Woche mit Konsequenzen gedroht. Am vergangenen Freitag ereigneten sich dann einige Explosionen in der iranischen Region Isfahan. US-Medien zufolge handele es sich um eine israelische Vergeltungsaktion. Laut dem iranischen Außenminister Hussein Amir Abdullahin sei dies jedoch nicht als richtiger Angriff zu bewerten und biete deshalb vorerst auch keinen Anlass für weitere Handlungen des Iran. In der Momentaufnahme sieht es gerade also so aus, als wollten Israel und Iran eine Eskalation verhindern. Zugleich drohte Amir Abdullahin im Interview mit NBC News allerdings, sollte Israel versuchen, eine andere Handlung gegen unsere Interessen auszuführen, dann werde der Iran sofort und bis zum Maximum antworten. Die Lage bleibt also höchst explosiv und vor allem unübersichtlich. Welche Faktoren entscheiden könnten, wie sich die Lage nun weiterentwickelt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Daniel Dillenböhmer gesprochen. Guten Morgen, lieber Daniel.
Guten Morgen.
Du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit der Lage in Nahost. Wie nächste Schritte im Nahostkonflikt aussehen könnten, darüber herrscht generell und vor allem aktuell immer viel Unklarheit. In deinem Text schreibst du, dass das auch an unserem Verständnis für die Konfliktprinzipien der Region liegen könnte. Inwiefern unterscheiden die sich denn von unseren westlichen?
Na, sie unterscheiden sich nicht komplett von dem, wie Konflikte anderswo auf der Welt funktionieren. Auch im Nahen Osten geht es um Abschreckung, auch im Nahen Osten geht es darum, Stärke zu zeigen und zumindest nach eigenen Vorstellungen die Situation zu stabilisieren. Was, glaube ich, besonders ist im Nahen Osten, sind folgende Punkte. Erstmal sind die Führungen, die dort agieren, häufig besonders gefährdet, zumindest subjektiv. Es sind viele autoritäre Regime, die Angst vor der eigenen Bevölkerung haben, die zum Teil auch gleichzeitig einige Energie da rein investieren, den Volkszorn zu Hause zu managen. Die wissen, dass ihr militärisches und außenpolitisches Agieren auch immer einen Eindruck von Stärke oder Schwäche vermittelt, der ihre eigene Sicherheit zu Hause betrifft. Und zwar deutlich existenzieller als in anderen Gegenden der Welt. Dazu kommt, dass das Gewaltlevel im Nahen Osten höher ist. Abschreckung im Nahen Osten findet deutlich praktischer statt, als sie woanders auf der Welt stattfindet. Das Beispiel habe ich im Text ja auch gebracht. Abschreckung im Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und der USA bestand letztlich in einer abstrakten Konkurrenz. Mhm. Darin, dass man möglichst viele Raketen gebaut hat, um dem anderen zu zeigen, dass man noch Schrecklicheres tun könnte, als der andere tun könnte. Aber es kam eigentlich nie zu diesem Krieg. Im Nahen Osten ist es insofern praktischer, als man das, was man tun könnte, anhand von kleinen Demonstrationen vorführt. Also man schießt ein bisschen, man tötet ein paar Menschen, so zynisch das klingt, um zu zeigen, dass man noch viel mehr schießen und noch viel mehr töten könnte. Das haben wir gemerkt zum Beispiel an dem iranischen Großangriff mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen Ende der vorletzten Woche. Das war vom Iran her deutlich ein Signal, schaut mal, wenn es wirklich Krieg gäbe, dann könnten wir sowas hier fast jeden Tag machen.
Und wenn wir nochmal über die Motive sprechen, eine Sache, auf die sich von verschiedensten Seiten immer wieder berufen wird oder die so grundsätzlich auch im Mittelpunkt von diesen Konflikten steht, ist das Thema Religion. Wie spielt das damit rein?
Naja, Religion ist rhetorisch und ideologisch ein Faktor, der fast immer anwesend ist, von allen Seiten immer wieder bemüht wird. Wir haben ja auch einige Akteure, eigentlich die wichtigsten Akteure, deren Daseinszweck zumindest unter anderem religiös begründet ist. Im Iran herrscht ein System von schiitischen Klerikern, die für sich beansprucht, die Minderheitskonfession der Schiiten unter den Muslimen zu vertreten, aber zugleich eine Vormacht aller Muslime werden will. In Saudi-Arabien gibt es ein Königshaus, das seine Legitimität darauf stützt, dass es die heiligen Stätten von Mekka und Medina hütet. Und Israel, klar, das ist der Staat, der gegründet wurde, um den Juden der Welt eine Heimstatt zu liefern. Aber wenn man sich anschaut, wie diese Akteure agieren, welche Bündnisse sie schließen, welche Feindschaften sie hegen, dann zeigt sich deutlich, dass Religion im Zweifel weniger wichtig ist als Machtpolitik. Der Iran unterstützt die radikal-sunnitische Hamas-Miliz im Gazastreifen, ebenso wie die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon und hat auch mit Al-Qaida zumindest Kontakte gehabt, während Al-Qaida gleichzeitig im Irak in großer Zahl und mit besonderer Grausamkeit Schiiten abgeschlachtet hat. Das könnte man noch weiter fortsetzen, dass Akteure eine religiöse Grundlage haben, bedeutet nicht, dass sie auch quer zu den religiösen Frontlinien Bündnisse schließen oder auch untereinander im eigenen Lager heftige Kämpfe austragen. Religion ist am Ende nie wichtiger als Machtpolitik.
Ein Thema, über das du auch sprichst, ist die Knappheit von Ressourcen in Nahost und die wirtschaftliche Schwäche von den Staaten. Wie wirkt sich das denn auf die Spielregeln der Konflikte aus?
Da geht es schon ein bisschen ans Grundsätzliche und auch ein bisschen ans Spekulative. Ich muss zugeben, da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, als könne man durch die natürlichen Grundlagen einer Weltgegend irgendeine Form von Menschentypus oder Verhaltenstypus erklären. Aber ich glaube schon, dass für den Nahen Osten immer prägend gewesen ist, dass er geografisch in einer absoluten Schlüsselposition liegt. Das ist quasi die zentrale Kreuzung der Kontinente zwischen Afrika, Europa und Asien. Da war ständig Durchgangsverkehr seit nicht nur Jahrtausenden, seit Zehntausenden von Jahren ist dort jeder durchmarschiert. Da ist viel Kultur hängen geblieben. Da haben immer besonders heftige Kämpfe stattgefunden, weil es so eine strategische Position ist. Aber zugleich waren die natürlichen Lebensgrundlagen an dieser besonders wichtigen Wegmarke der Welt immer besonders schwierig für Menschen nutzbar zu machen. Also es gab vermutlich vor ein paar tausend Jahren etwas mehr Vegetation, auch etwas mehr Niederschlag. Aber danach war es immer eine sehr trockene Weltgegend. Was bedeutete das für die große Masse der Menschen? Und das gilt heute noch, dass Überleben einigermaßen schwierig ist. Die meisten großen Staaten der Region haben wirklich Mühe, ihre Bevölkerung satt zu kriegen. Und zugleich bedeutet die strategische Position dieser Weltgegend, dass einige wenige, die wichtige Routen, später dann wichtige Bodenschätze kontrollieren konnten, ganz besonders reich werden konnten. Das heißt, es gibt eine lange Tradition besonders starker Herrscher und eine besonders lange Tradition besonders wütender Bevölkerung. Und das erzeugt eine Spannung, die sich, glaube ich, auch heute noch in der strategischen Situation und in der Außenpolitik dieser Weltgegend niederschlägt.
Das heißt, dass sozusagen diese schwierige Situation dann als Staat mit anderen Zielen, also dass man da nicht den Fokus drauf lenken darf, dass es der Bevölkerung eigentlich nicht gut geht. Das heißt, man braucht dann übergeordnete Ziele, um davon abzulenken.
Genau, ich würde es nicht so simpel formulieren wie Lenin, der sagte, dass Religion Opium für das Volk sei. Aber es ist schon deutlich, dass Regime, Herrscher, Führungen, die ihren Bevölkerungen nicht das Maß an Versorgung und Sicherheit bieten können, das sie eigentlich bräuchten, diese Lücke häufig überbrücken, indem sie Zusammenhalt über Nationalgefühl, über Religion, auch über Kampfsituationen herstellen. Indem sie sagen, ja klar, laufen die Dinge bei uns gerade nicht so toll, aber denkt dran, der Feind steht vor der Tür, wir müssen zusammenhalten gegen diesen Feind.
Ein Punkt, den du auch noch aufgeführt hast, ist, dass alle Strategien, da zitiere ich dich jetzt, dass alle Strategien auch jeweils ihr Gegenteil verfolgen würden. Kannst du das erklären?
Ja, ich glaube, das ist schon prägend für diese Weltgegend, dass die Akteure dort die Strategien, die sie verfolgen, besonders stark abzusichern versuchen. Besonders stark abzusichern versuchen gegen die Möglichkeit, dass sie scheitern. Und das heißt, jeder, der dort eine bestimmte Strategie verfolgt, versucht sich gleichzeitig dagegen abzusichern, dass es am Ende ganz anders kommt, als er geplant hatte. Das lässt sich zum Beispiel erkennen daran, wie mit den Großmächten in dieser Region umgegangen wird. Es wird ja gerne behauptet, die Region sei ein Spielball der Großmächte. Ich würde eher sagen, in dieser Region werden die Großmächte zu Spielbällen. Zurzeit ist es so, dass sowohl Israel als auch die arabischen Staaten alles versuchen, um die USA in der Region zu halten, auch mit ihrem militärischen Engagement. Der Iran ist hier vielleicht eine Ausnahme. Der Iran hätte die USA gerne raus aus der Region. Aber alle anderen wollen sie drin haben, knüpfen gleichzeitig aber besonders enge Kontakte zu Russland und zu China. Erstens, um die USA zu ärgern und um sie in der Region zu halten. Gleichzeitig aber auch für den Fall, dass die USA sich wirklich zurückziehen, dann möchte man natürlich als erster der beste Freund der neuen Großmacht in der Region sein.
Wenn wir abschließend nochmal, wie gerade auf die großen Staaten oder die Staaten in der Region schauen, welche Ziele verfolgen sie auf lange Sicht?
Letztlich spielen alle wichtigen Akteure dort ein sehr, sehr langes Spiel, verfolgen Ziele, von denen sie wissen, dass sie erst in Jahrzehnten erreichbar sind und diejenigen, die heute die Entscheidungen treffen, wissen, dass sie den Erfolg oder Misserfolg dieser Strategien am Ende selbst vermutlich nicht mehr erleben werden. Ob und wie sich der Staat Israel als unhinterfragter Akteur in dieser Region verankern kann, das hat vielleicht angefangen mit den Friedensverträgen mit einigen arabischen Staaten in den letzten Jahren, das ist aber noch kein abgeschlossener Prozess. Der Iran, ich hatte es am Anfang schon gesagt, hat mal angefangen als die große Schutzmacht der muslimischen Minderheit der Schiiten in der Region, beansprucht aber eigentlich die Vormacht unter allen Muslimen, also auch den Sunniten gegenüber. Deswegen stellt er sich als Hauptgegner Israels auf. Darüber gewinnt er Macht in verschiedenen anderen arabischen Staaten, in denen er unter anderem anti-israelische Milizen dort fördert. Aber bis der Iran wirklich zu einer regionalen Großmacht geworden ist, die dort dominieren kann, werden noch Jahrzehnte vergehen. Und wenn man sich die sunnitischen Golfmonarchien anschaut, zum Beispiel Saudi-Arabien, die spielen das lange, lange Spiel, wie sie eine bisher auf Erdöl gegründete Volkswirtschaft und auch Versorgung der Gesellschaft umbauen können für das postfossile Zeitalter. Und auch das wird noch Jahrzehnte dauern. Deswegen sind die kleinen Auseinandersetzungen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, was ich gesagt habe, dass es kleine Auseinandersetzungen sind, aber die Auseinandersetzungen, die wir im Moment sehen, sind tatsächlich klein im Vergleich zur Größe dieser Ziele. Das sind alles kleine Schritte hin auf diese großen Ziele.
Vielen Dank, lieber Daniel, für deine Einschätzung.
Bitteschön.
Das war's für heute von mir. Den vollständigen Text von Daniel Dillenböhmer verlinke ich Ihnen in die Shownotes. Und noch eine Info zum Schluss. Sie können Das bringt der Tag übrigens nicht nur auf allen Plattformen hören, sondern auch auf Smartspeakern. Einfach Spiel mir die Nachrichten von Welt sagen und uns hoffentlich anhören. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4:30 Uhr und unsere heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.